Niemand ist so groß wie du, Vater im Himmel. Niemand ist mit dir zu vergleichen. Und es ist so ein Privileg. Und wir sind so dankbar dafür, dass wir dich kennen dürfen, auch wenn wir so vieles von dir noch nicht erkannt haben. Es wird die Zeit kommen, wo wir noch mehr verstehen werden und dich noch mehr von ganzem Herzen loben werden, weil wir erkennen, wie du bist. Amen. Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich habe mir da hinten den Ball geklaut. Ich weiß nicht, ob der irgendeinem Kind gehört. Ich leihe ihn mir für diese Predigt aus und du kriegst ihn danach wieder, versprochen. Ja, Fragen sind wichtig. Vielleicht macht ihr mal die erste Folie. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Es ist ein Comicstrip aus den USA, nennt sich BC, also Before Christ. Da geht es um Steinzeitmenschen und hier haben wir drei Steinzeitmenschen vor der Höhle und der eine sagt, oh du meine Güte, er liest in irgendeinem Buch. Da sagt der zweite Steinzeitmensch, was denn? Da sagt der eine, naja, die Bibel sagt, dass die Erde eines Tages zerstört werden wird. Und der dritte Steinzeitmensch, der so vorbeigeht und das mitkriegt, sagt, wissen das auch schon die Sanftmütigen? Okay, ein paar haben den Witz verstanden. Den Sanftmütigen wird die Erde versprochen von Jesus und wenn die zerstört ist, haben sie natürlich nichts mehr. Also insofern, Fragen sind wichtig und Fragen für die Ewigkeit sollte man ruhig stellen und mal drüber nachdenken. Ich habe euch letzten Sonntag aufgefordert, mir eure Fragen zur Ewigkeit mal zu geben. Ich habe tatsächlich einige gekriegt. Ich bedanke mich bei allen, die Fragen gestellt und geschickt haben. Ich bin mir sicher, die Predigt ist dadurch deutlich besser geworden, denn meine Fragen waren, glaube ich, viel weniger konkret und interessanter als eure. Insofern, Dankeschön. Ja, ich hatte auch einige Fragen im Vorfeld, aber ich glaube, über die werde ich heute gar nicht predigen. Insofern geht es hauptsächlich um eure Fragen. Es waren allerdings so viele, dass ich befürchte, ich werde sie nicht alle heute schaffen in der Predigt, es sei denn, ihr habt eine Stunde Zeit und ich halt eine Stunde durch, aber vermutlich nicht. Ich habe aber ein recht ausführliches Predigtskript gemacht. Wer das haben will, kann das entweder von mir per E-Mail geschickt bekommen oder wer Zugang zu Church Tools hat, kann das auch unter diesem Sonntag als PDF einfach sich runterladen und abrufen. Sollte ich eine eurer Fragen nicht beantwortet haben, da steht dann ein bisschen was dazu drin, da könnt ihr dann auch nachlesen. Es gab eine Frage, die fand ich war sehr zentral und ich dachte, eigentlich muss ich dir als erstes beantworten, ansonsten kann ich mir alle anderen Fragen eigentlich schenken. Und das war die Frage, welchen praktischen Nutzen hat es eigentlich für mein Leben jetzt oder heute, wenn ich weiß, wie der Himmel oder die Ewigkeit aussieht? Macht das überhaupt einen Unterschied? Hat mir das bisher vielleicht was gebracht, die Predigtreihe? Keine Ahnung. Hat sich vielleicht der ein oder andere auch schon gefragt, ja, schön und gut, neuer Himmel, neue Erde, aber was bringt mir das für jetzt? Vor allem, wenn ich weiß oder auch immer wieder betont wird, dass wir vieles auch gar nicht so genau wissen können, sondern Spekulation ist. Was bringt mir das dann? Ich will meine Antwort mal mit folgendem Bild illustrieren. Ja, sehr schönes Urlaubsbild. Als ich vor einigen Wochen mit meiner Frau uns überlegt habe, ach, wo soll es nächstes Jahr im Sommer hingehen? Dieses Jahr sind wir nicht weggefahren, aber nächstes Jahr wollen wir mal wieder. Da haben wir, als wir nach dem Sommerurlaub geguckt haben, nicht nur auf den billigsten Preis geguckt oder die schönsten Fotos, sondern wir hatten so eine Reihe von Fragen. Wie lange fährt man dahin? Haben wir überhaupt Lust, so lange zu fahren? Was kann man da alles machen? Gibt es in dem Haus genügend Schlafzimmer und Bäder für alle, die wir mitnehmen wollen aus unserer Familie? Wie weit ist der Strand entfernt, wenn es ein Strandurlaub sein soll? Muss ich eine Stunde hinfahren oder ist er direkt vor der Haustür? Wie weit sind die nächsten Einkaufsmöglichkeiten und so weiter und so weiter? Ich bin mir sicher, es gibt hier Profis im Urlaub planen. Ihr alle geht wahrscheinlich so ein bisschen auch so ran. Und mir hat das geholfen, zu verstehen, warum es eigentlich wichtig ist, dass wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen. Beim Urlaub ist es ganz klar, diese Fragen helfen uns, dass wir uns das Ziel konkreter vorstellen können. Ne, wir wissen dann, Strand in Spanien oder keine Ahnung was oder Skifahren in Österreich. Und wenn wir wissen, wo wir genau landen, dann steigert das unsere Vorfreude. Und wir freuen uns auf diesen Urlaub, weil wir wissen, oh, das wird cool, das wird schön, das ist genau das, was ich mir wünsche. Und das, obwohl wir noch gar nicht da waren. Es sei denn, wir fahren natürlich jedes Jahr an den gleichen Ort. Aber das Beispiel nehmen wir mal raus. Wenn es ein neuer Ort ist, wir freuen uns drauf, obwohl wir ihn eigentlich noch gar nicht kennen. Das zweite ist, die Auswahl von meinem Urlaubsziel, die hat ganz viel mit meinem Leben jetzt zu tun. Denn wie das so ist, obwohl der Urlaub in der Zukunft liegt, fangen wir jetzt schon an, dafür zu planen und vorzubereiten. Wir kaufen vielleicht eine Skiausrüstung, wenn wir in die Berge fahren. Wir kaufen Wanderstiefel, wir kaufen vielleicht Strandmatten oder 5 Liter Sonnencreme für den Strandurlaub. Wir besorgen Schnorchel, Zelt, eine Umweltplakette oder Mautplakette, wenn wir durch die Schweiz fahren müssen. Wir besorgen uns Reise- und Sprachführer, einfach weil wir uns auf diesen Urlaub vorbereiten wollen. Und das Gleiche ist eigentlich mit der Ewigkeit. Wenn wir wissen, wo es hingeht und was das Ziel ist, und wie das so ungefähr aussieht, dann hat das einen Einfluss jetzt auf unser Leben, weil wir uns darauf vorbereiten wollen. Ich hatte in meiner letzten Predigt vor 3 Wochen schon gesagt, wir leben jetzt schon eigentlich in diesem Reich Gottes. Und wir leben jetzt schon den Lifestyle von Jesus. Das ist nicht irgendwann in der Zukunft. Die Zukunft beginnt jetzt für uns. Ja, und das Dritte ist, ich glaube, so die Aussicht auf einen schönen Sommerurlaub, die hilft auch, wenn es gerade mal richtig schlecht läuft, bei der Arbeit oder privat. Und dann zieht man das Flugticket raus oder guckt sich nochmal die Urlaubsbroschüre an und denkt sich, oh, es sind nur noch 3 Monate, das schaffst du noch. Ja, es gibt uns Trost, Hoffnung, Kraft und die Ewigkeit ist nichts anderes. Wenn du gerade in der Lebensphase bist, wo sowieso alles supi ist, dann ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass du dich auf die Ewigkeit fokussierst. Aber wenn es dir gerade mies geht, es Menschen dir persönlich schlecht geht oder Menschen in deiner Familie, dann kann das ganz schön viel Kraft und Hoffnung geben, wenn du weißt, das wird alles irgendwann ein Ende haben und es wird besser werden. Das kann nochmal ordentlich Energie geben und auch ja, uns einfach auf das Wesentliche ausrichten. Insofern würde ich sagen, ja, es ist schon wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und es hat konkreten Nutzen für jetzt und für heute. Es gab eine Reihe von Fragen, die haben was damit zu tun, was wir in Zukunft eigentlich genau sein werden. Also werden wir zum Beispiel Menschen sein, so wie jetzt, so mit Körper, Haut, Knochen, Fleisch, Blut, oder werden wir irgendwas anderes sein, so ohne Körper? Genau, so eine Art Geist oder sowas, irgendwas, was man nicht so genau fassen kann. Und es ist eine spannende Frage, weil es gab damals die Vorstellung, dass Menschen in der Ewigkeit körperlos sind. Die Griechen haben das gedacht. Und es gibt viele andere Menschen oder auch Religionen, die das auch erwarten. Ja, dass es kein konkreter Körper ist. Aber das Christentum ist da anders. Jesus ist der Prototyp aller auferstandenen Menschen und er war eben kein Geist. Er hatte Fleisch und Blut. Als er seine Jünger zum ersten Mal sieht, sagt er, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen nochmal seine Hände und seine Füße. Ich glaube, in einem Evangelium zweifeln die Jünger immer noch und da sagt er ihnen, ja, gebt mir doch mal was zu essen. Ich beweise euch, dass ich kein Geist bin, sondern dass ich Körper habe, sogar Dinge essen und verdauen kann. Ja, also Jesus hatte einen Körper und so werden auch wir am Ende der Zeiten einen Körper haben, wahrscheinlich so ähnlich wie jetzt. Paulus schreibt das im Römerbrief, also er deutet das zumindest so ein bisschen an. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines Geistes, der in euch wohnt. Also uns wird das Gleiche geschehen wie Jesus. An ihm können wir sehen, ein Stück weit, wie das Leben in der Ewigkeit sein wird. Ich habe mich dann gefragt, welchen Körper werde ich dann eigentlich in Zukunft haben? Ich sag mal, wenn ich so als 80-Jähriger sterbe, klein, gebeugt, runzlig, faltig, mit allen möglichen Gebrechen, ist das jetzt der Körper, den ich dann in der Ewigkeit kriege? Oder kriege ich meinen jungen, knackigeren Körper? Oder irgendwas, was ich mir schon immer gewünscht habe. Mach dir mal die nächste Folie. Ja, ich habe ein Jugendfoto von mir mitgebracht. Ja, ich sah mal gut aus. Genau, also werde ich so aussehen oder werde ich eher so aussehen? Ist vielleicht keine wichtige Frage, aber es ist so eine Frage, die einen im Kopf rumspinnen kann. Also was werde ich dann eigentlich für einen Körper haben? Weil je nachdem, wie du deinen Körper findest, kann das eine Vorfreude sein oder du denkst ja, ach nee, bitte nicht. Ja, ärgerst dich schon dein ganzes Leben lang mit dem Körper rum, den du hast, und dann sollst du ihn auch noch in der Ewigkeit haben? Nee, muss nicht sein, oder? Jesus wurde interessanterweise nach der Auferstehung von einigen seinen Jüngern erstmal gar nicht erkannt. Maria am Grab hielt ihn für einen Gärtner, und auch die Emmaus-Jünger sind mit ihm eine ganze Wegstrecke gewandert und haben ihn eigentlich erst bei den Einsetzungsworten beim Abendmahl erkannt, und vorher eben nicht. Heißt das jetzt, dass Jesus vielleicht doch ein bisschen anders aussah? Ich glaube nicht. Es wird dort nämlich betont, dass ihre Augen gebunden waren. Das heißt, sie haben Jesus nicht erkannt, weil für sie völlig ausgeschlossen war, dass Jesus irgendwo lebendig rumläuft. Also so nach dem Motto, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Und genauso oft suchen wir ganz oft die Brillen, die wir auf dem Kopf sitzen haben. Ja? Weil wir denken, wir haben sie irgendwo abgelegt, also kann sie gar nicht da oben sein. Aber ist sie. Und so ist das bei Jesus auch. Er sah aus wie vorher und sie haben ihn ja danach auch eindeutig erkannt. Es war einfach ihre Gedanken, die nicht darauf eingestellt waren, ihn zu sehen. Und Jesus sagt ja auch, hier guckt, meine Wundmale an den Händen, an den Füßen, an der Seite, wo sie mit dem Speer reingestochen haben. Es war interessanterweise alles da. Was gerade für den Thomas gut war, der das nämlich gar nicht geglaubt hat und dem Jesus dann sagen kann, reiche deinen Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich finde es interessant, dass andere Wunden, die Jesus hatte, hier nicht erwähnt werden. Also sein Rücken war ja geschunden vom Auspeitschen. Auch der Kopf war eigentlich entstellt durch die Dornenkrone. Es sind diese Wundmale, die vor allem betont werden. Ob die anderen verheilt sind, ich weiß es nicht. Kann sein, dass eben nur einige Wundmale übrig geblieben sind. Und es kann auch sein, dass Jesus sie eigentlich nur behalten hat, damit man ihn gut identifizieren kann, weil es einfach so unglaublich ist, dass er, der vor ein paar Tagen noch am Kreuz war, jetzt lebendig sein soll. Insofern, ob er sie jetzt noch hat, ob er sie auch in Zukunft hat, wenn wir ihn sehen werden, das weiß ich nicht so genau. Da ist die Bibel nicht so ganz klar. Aber klar ist, nach seiner Auferstehung konnte er daran erkannt werden. Ich habe mich gefragt, was heißt das jetzt für meinen zukünftigen Körper? Vielleicht. Ja, also ich sag mal, einige Fragen kann ich auch nur spekulativ beantworten. Das ist jetzt eine davon. Vielleicht haben wir in Zukunft alle makellose, gut gebaute Körper, die wir uns immer gewünscht haben, so wie wir immer aussehen wollten, vielleicht haben wir das. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht behalten wir tatsächlich, oder nee, anders noch. Ich gehe davon aus, sehr wahrscheinlich, dass wir körperliche Schäden wie Gliedmaßen, die fehlen, oder Lähmungen und so weiter, dass es die definitiv nicht mehr geben wird. Ja? Aber ich kann mir vorstellen, dass es so individuelle Merkmale, die wir vielleicht ganz doof finden, irgendwelche Altersflecken, Narben, Sommersprossen, Orangenhaut, Falten, was weiß ich, dass wir sowas beibehalten werden. Einfach, weil es ist ein Teil von uns. Es macht uns als Mensch aus. Wir werden daran erkannt. Ah, Mario, du bist der mit den fehlenden Haaren. Ja, schön, dass das im Himmel auch noch so ist. Ja, danke. Ja, es macht einen Teil unseres Aussehens aus. Und warum unserer Individualität? Warum sollte sich das im Himmel eigentlich ändern? Es gehört zu uns. Und ich gehe mal davon aus, wir werden auch definitiv nicht alle gleich schlank, gleich groß sein. Es wird nach wie vor kräftigere und schmalere Menschen geben. Es wird größere und kleinere geben. Wir werden nicht alle die gleiche Nasenform haben oder die gleiche Hautfarbe oder Haarfarbe oder die gleiche Haarstruktur, was weiß ich. Es wird Unterschiede geben. Wir werden unterscheidbar sein, körperlich, ich glaube auch wie in auch ein Stück weit intellektuell. Wir werden individuell sein. Wir werden nicht einfach nur Stereotypen sein, wie so Klone, so eine Serienproduktion. So sehen jetzt alle im Himmel aus, so gleich. Nein, wir werden unterscheidbar sein. Aber ich glaube, was sich dramatisch ändern wird, ist nicht unbedingt das Äußere. Also teilweise ja, teilweise wahrscheinlich nein, sondern unsere Einstellung, unsere Wahrnehmung von uns und von anderen. Es gibt dann keine Schönheitsideale mehr, wonach blond und groß schön ist, und klein und was weiß ich, rothaarig nicht oder sowas. Ja? Das wird es im Himmel einfach nicht mehr geben. Es ist alles schön im Himmel. Es wird jede Körperform, jedes Merkmal, was es ein menschlicher Körper haben kann, das wird in der Zukunft schön sein. Und das ist für dich auch ganz gut. Du wirst dich nicht mehr schämen für deinen Körper im Himmel, egal wie er aussieht. Du wirst nicht neidisch auf irgendjemand anderen im Himmel schauen und sagen, boah, die sieht aber besser aus. Nein, das wird einfach nicht passieren. Und andere werden auch nicht auf andere herabschauen und sagen, ich sehe besser aus. Auch das wird nicht passieren. Jesaja hat ein Bild gesehen, wo ein Löwe und ein Lamm in der fernen Zukunft, in der Ewigkeit, friedlich beieinander liegen. Und ich dachte mir, ja, in der Zukunft werden wahrscheinlich die schlanken Supermodels und die vielleicht etwas pummeligeren Hand in Hand die Straße runterspazieren, beste Freunde sein, sich gegenseitig Komplimente machen, wie gut sie heute aussehen. Das wird in Zukunft so sein, weil es alles schön ist. Eine andere Frage beschäftigt sich damit, können wir in Zukunft Dinge, die wir unsere Körper jetzt nicht können, haben wir vielleicht so Art Superkräfte? Ganz konkret gefragt, können wir fliegen? Spannende Frage. Ich finde die richtig cool. Also bei Jesus sehen wir wieder, Jesus hatte einen Körper, der war eigentlich wie jeder normale Körper auch. Er konnte essen, er hat geatmet, auch nach seiner Auferstehung. Aber er hatte tatsächlich einige Special Features. Und zwar konnte er plötzlich irgendwo auftauchen, plötzlich verschwinden oder sogar durch geschlossene Türen gehen. Wir lesen hier im Lukas-Evangelium, als die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, da kam Jesus und trat in die Mitte und sprach zu ihnen, Friede mit euch. Und am Ende konnte er sogar den Planeten verlassen, ohne dass ihm das groß irgendwie körperlich geschadet hätte. Also ja, irgendwie war er normal, aber irgendwie auch nicht. Er konnte besondere Dinge. Und es kann natürlich wiederum sein, dass diese Special Features jetzt alle nur speziell bei Jesus gelten, aber warum vielleicht auch nicht bei uns? Auch das kann ich nicht konkret beantworten. Aber ich weiß, dass Paulus im Korintherbrief definitiv einige Special Features von unserem Auferstehungskörper nennt, die wir alle haben werden. Nächste Folie. Ja. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre und es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Unser Körper wird keine Alterungs-, Schwäche- oder Vergänglichkeitsprozessen mehr unterworfen sein. Wir werden nicht schwächer, wir werden nicht sterben. Und das ist ein Special Feature, was wir uns nun wirklich gar nicht vorstellen können, denn das ist das, wie es in dieser Welt läuft. Alles ist dem unterworfen, aber zukünftig eben nicht mehr. Und unser Körper, der uns jetzt so oft Probleme bereitet, weil er uns oft genug mit seinen Bedürfnissen zu Dingen verführt oder anstiftet, die wir eigentlich gar nicht wollen und von denen wir auch wissen, es ist auch nicht Gottes Wille, auch das wird in Zukunft nicht mehr passieren. Unser Körper wird in Einklang sein mit dem Willen Gottes. Seine Bedürfnisse werden genau die Bedürfnisse sein, die Gott möchte und Gott will. Unser Körper wird uns nicht mehr anstiften zur Sünde. Er wird uns anstiften, Gottes Willen zu tun, das Gute zu tun. Und diese Special Features werden wir alle haben. Welchen praktischen Nutzen hat das für mein Leben jetzt und heute? Versöhn dich mit dem Körper, den du hast. Denn in Zukunft werden alle, egal ob klein, groß, dick oder dünn oder was auch immer, dunkelhäutig, hellhäutig, alle werden schön sein. Fang heute damit an zu sagen, jawohl, wenn das in Zukunft schön ist, dann bin ich heute auch schon schön. Wenn du das Problem gar nicht hast, dann ist gut, aber es gibt Menschen, die haben diese Probleme. Dein Körper wird in Zukunft schön sein. Sieh ihn jetzt schon so an. Und wenn du körperliche Einschränkungen hast, eine Gehhilfe brauchst oder was weiß ich, gut, dann ist das nicht schön für diese Zeit auf der Erde, aber ertrag sie, weil du weißt, eines Tages wird das weg sein und freu dich darauf, dass du dann ohne Gehhilfe, ohne Rollstuhl, ohne Krücke, ohne ich weiß was, dein Leben gestalten kannst. Und wenn Gottes Geist jetzt schon in uns wohnt und uns dahin bringen wird, dass unser Körper nicht mehr gegen den Willen Gottes handelt, dann fang doch jetzt damit schon an, dich mehr von diesem Geist leiten zu lassen und mit deinem Körper Gott Ehre zu machen und nicht Unehre. Klar, es ist schwieriger, als es in Zukunft sein wird, aber es ist jetzt schon möglich. Okay, gehen wir mal weiter. Was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Wir reden ja immer von Ewigkeit. Ewigkeit hat keinen Anfang, kein Ende. Ich muss zugeben, als Teenager hat mich diese Perspektive, die hat mir nicht gefallen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich dachte, das muss doch irgendwann ein Ende haben. Das ist ja ein Albtraum, wenn das nie aufhört. Ja, und was machen wir dann die ganze Zeit? Machen wir nur Lobpreis? Also es gibt welche, die werden da jetzt begeistert. Ne? Also hier unsere Musiker, das den ganzen Tag. Hättet ihr wahrscheinlich Spaß dran. Und tatsächlich, das Buch der Offenbarung, ich lese die Stelle jetzt nicht vor, ist voll mit Liedern. Da werden zwar Harfen und Harfengesänge erwähnt, aber ich bin mir sicher, Simran, E-Gitarren, Schlagzeug wird im Himmel auch möglich sein. Ich glaube, da ist Gott nicht so kleinlich, dass er nur Harfen spielen lässt. Ja, und warum ist das so? Warum herrscht dort bei Gott so viel Lobpreis eigentlich? Es ist, weil sie erkannt haben, was er Großartiges getan hat. Wie sein Plan sich erfüllt, das ist das, was dort gelobt und gefeiert wird. Und ja, jetzt erkennen wir das nur stückweise und es fällt uns manchmal schwer, Gott zu loben und zu feiern für das, was in unserem Leben passiert. Aber dort oben werden wir das alles erkennen. Und dann wird es nur eine Reaktion geben. Wir werden Gott dafür loben und feiern. Ob nun immer in einem Rahmen, wo 1000 Leute zusammen sind und singen, oder ob es einfach im Einzelnen ist in der Ewigkeit, dass man auf die Knie fällt, Gott dankt und ihm singt. Ich weiß es nicht. Aber wir werden ihn loben und feiern. Es wird einen viel größeren Raum einnehmen in unserem Leben, weil wir erkannt haben, was er Großartiges getan hat. Aber es ist nicht alles, was wir tun. Nächste Folie. Jesaja kriegt auch einen Einblick in die Ewigkeit und er kriegt einen Einblick, der sieht eigentlich sehr irdisch aus. Bei ihm heißt es, ich lese jetzt nur einen Ausschnitt vor, sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Und das finden wir auch noch bei einer Reihe von anderen Propheten. Das klingt eigentlich erstmal so wie jetzt. Oder wie das, was die damals kannten. Ja, sie haben Weinberge gebaut und haben sich geärgert, dass die Feinde kamen und die Frucht genommen haben. Aber Gott sagt, das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Wir haben sogar gewisse Andeutungen bei Matthäus, dass es vielleicht auch in Zukunft sowas wie Regierungen oder Verwaltungen gibt. Er lobt den treuen Knecht, dass er treu war in dem Gleichnis und sagt, ich werde dich über vieles setzen. Ja, es ist nur ein Gleichnis. Trotzdem klingt es so, als ob es auch für besondere Treue besondere Belohnungen im Himmel gibt und besondere Verantwortung. Kann also schon auch sein, dass wir da sowas Ähnliches haben, so gesellschaftliche Strukturen wie vielleicht hier, aber nur auf eine Art und Weise, wie wir sie halt nicht kennen. Ich stelle es mir tatsächlich so vor, dass wir auch in der Ewigkeit viele, viele Dinge tun werden, die wir jetzt hier auch schon tun. Das Leben wird in einem gewissen Sinne diesem sehr ähnlich sein, aber von der Qualität, die wir halt gar nicht kennen, die uns völlig fremd ist, weil der Fluch der Arbeit, der Fluch der Sünde weg sein wird. Und das wird viele Dinge, die wir heute tun, und viele Dinge, die es heute dadurch so schwierig macht, wird es in Zukunft sehr einfach machen und viel mehr Freude bereiten. Denn auch im Himmel wird es Menschen geben, die mit Nahrung und Kleidung zu versorgen sind. Da werden auch die Kleidung, es sei denn, wir rennen nackt rum, wird die Kleidung nicht von den Bäumen fallen. Ja? Wir werden vielleicht Kleidung herstellen, wir werden Essen herstellen. Wir werden vielleicht Dinge wie Häuser bauen oder Brücken oder Kanäle oder Dämme. Warum sollen das alles die Engel machen? Wir haben doch genügend Zeit. Wir werden viel Gemeinschaft und Zeit mit anderen haben. Ja, jeder freut sich vielleicht mal, Jesus zu sehen und ein paar Fragen zu stellen oder auch andere Personen. Wir werden gemeinsam kochen, wir werden gemeinsam essen, auch wenn ich befürchte, dass es fleischlos sein wird, denn dann sonst müsste ja ein Tier sterben. Das passt nicht so zu meinem Bild von der Ewigkeit. Ja, wir werden eigene Haushalte haben, Wohnungen, Häuser, keine Ahnung, in welcher Form wir da zusammenleben werden. Aber da wird es auch was geben, ob wir putzen müssen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir bleiben davon verschont. Wir werden Gärten bepflanzen, wir werden diese Gärten pflegen. Wir werden die Früchte von den Gärten essen und wir werden sie verarbeiten zu Kuchen, Marmelade und ich weiß nicht was. und werden es anderen geben und verschenken. Wir werden kreativ sein. Wir werden Lieder schreiben, Bilder malen, Modelle hauen, was weiß ich. Wir werden nützliche Dinge erfinden und Schönes kreieren. Wir werden viel Zeit haben, über die Schönheit des neuen Himmels und der neuen Erde nachzudenken und auch das zu erforschen. Vielleicht werden wir sogar wissenschaftlich erforschen, was Gott dafür Wunderbares geschaffen hat. Und sobald wir das Mikroskop aus dem Mikroskop wieder rausgeguckt haben und staunen über das, was Gott getan hat, werden wir Gott preisen, weil es so wunderbar ist. Vielleicht werden wir sogar Reisen zu anderen Teilen der Erde unternehmen, andere Kulturen kennenlernen. Warum soll es in der Ewigkeit nicht verschiedene Kulturen geben? Ja, und was ist mit modernen Tätigkeiten? Wird es im Himmel PCs geben, iPads? Auch da, denke ich, ist Gott großzügig. Warum soll es das nicht geben? Ob ihr zocken werdet, ich weiß es nicht. Die Frage kann ich echt nicht beantworten. Wir werden diese neue Welt, diesen neuen Himmel zur Ehre Gottes weiterentwickeln. Sie wird nicht fertig sein, sie wird uns nicht komplett in den Schoß fallen. Wir werden daran mitarbeiten, gemeinsam mit Gott sie zu entwickeln und zu einem wunderbaren Ort zu machen. Wir werden das mit unseren Fähigkeiten machen, die wir jetzt schon haben, die wir jetzt schon erworben haben. Und wir werden neue Fähigkeiten dazu lernen, um das weiterentwickeln zu können. Und das alles wird dazu beitragen, dass Gott geehrt wird durch das, was wir tun werden in Zukunft. Wir werden aber nicht mehr geistlich kämpfen müssen. Wir werden nicht mehr über andere richten oder urteilen müssen, denn das hat Gott zu diesem Zeitpunkt schon getan. Es wird eine Zeit sein, wo Frieden ist, wo geistlicher Kampf und Richten und Urteilen nicht mehr notwendig ist. Und das wird das Leben auch sehr angenehm machen. Welchen praktischen Nutzen hat das für mein Leben jetzt und heute? Naja, entwickle und nutze deine Gaben, die du jetzt schon hast, denn sehr wahrscheinlich wirst du sie in Zukunft auch gebrauchen können und zur Ehre Gottes einsetzen, vielleicht sogar noch viel besser und mehr als jetzt. Also bleib da dran, was Gott dir geschenkt hat. Nutz es jetzt schon und entwickle es für die Zukunft. Freu dich darauf, dass Arbeit oder Leben generell, auch Beziehungen in Zukunft nicht mehr mühsam sein werden oder verflucht sein werden, sondern dass uns das alles nur noch Freude bereiten wird, miteinander zusammen. Staune und denke jetzt schon über das nach, was Gott getan hat. Erforsche es, versuche es zu verstehen und lobe ihn dafür, denn das ist das, was du in der Ewigkeit auch tun wirst. Kommen wir zur letzten Frage, die anderen erspare ich euch dann. Aber die ist noch wichtig und beschäftigt vor allem alle, die einen Partner haben. Wie werden wir mit unseren Ehepartnern oder anderen Familienmitgliedern umgehen? Wird es in der Ewigkeit Ehe, Sex oder Familie geben? Wollt ihr wirklich die Antwort wissen, liebe Eheleute? Gut, kommen wir erstmal dazu, was Jesus gesagt hat. Es kam mal eine Gruppe Sadduzäer zu Jesus und stellten ihm eine Frage. Sie konstruierten einen Fall, wo eine Frau 7 Männer geheiratet hat nacheinander, die immer verstorben sind. Und sie fragen ihn, wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie als Ehefrau. Also scheinbar setzen die Sadduzäer voraus, dass auch alle 8 dann tatsächlich in der Ewigkeit sind. Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Wir kennen zwar dieses Modell von dieser Ehe nicht mehr, was die Sadduzäer da hatten, aber wir kennen natürlich auch heute Wiederheirat durch Scheidung oder durch Tod eines Ehepartners. Wenn die jetzt alle im Himmel sind, mit wem ist denn die Person, die mehrere Ehepartner hatte, eigentlich zusammen? Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Es könnte wahnsinnig peinlich werden im Himmel, wenn du mehrere Ehepartner hattest, aus welchem Grund auch immer. Jesus macht in seiner Antwort deutlich, dass das Leben in der Ewigkeit in diesem Punkt definitiv anders sein wird als auf der Erde. Wir können es nicht vergleichen, es ist nicht eins zu eins dasselbe. Hier ist die Ehe ein wirklich genialer und exklusiver Schutzraum für 2 Menschen, damit sie sich Liebe schenken können und kein Dritter dazwischen funken kann. Das wäre dann Ehebruch. Und es ist ein Raum, in dem sie sich nicht nur ihre Liebe zeigen können, in dem sie auch fortpflanzen können. Das ist ganz wichtig auf der Erde, weil wenn wir uns nicht fortpflanzen, sterben wir aus. Für beides gibt es in der Ewigkeit eigentlich keine Notwendigkeit mehr. Es gibt keine Kräfte mehr, die Beziehungen zerstören wollen. Es gibt nur noch gute Beziehungen. Insofern ist die Exklusivität, die die Ehe hat, eigentlich in der Ewigkeit fehl am Platz. Weil es würde andere ausschließen. Menschen, die jetzt alleine waren und in Zukunft alleine wären, die würde es ausschließen. Das ist eigentlich unvereinbar mit dem Gedanken, welche Beziehungen wir in der Ewigkeit haben werden. Und wir müssen uns auch nicht mehr fortpflanzen, denn wir werden alle ewig leben. Es braucht keine neuen Babys mehr. Es sei denn, Gott möchte das noch mehr bevölkern, die Ewigkeit. Aber das weiß ich nicht. Und es ist ja auch so, dass Sex, Sexualität heute zwar schon die intimste Art und Weise ist, wie man jemandem seine Liebe zeigen kann, aber es ist auch heute schon nicht die einzige Art und Weise. Deine Frau fühlt sich geliebt, wenn du den Müll rausbringst, wenn du mal für sie kochst. Und der Mann fühlt sich auf andere Arten und Weisen geliebt, die damit auch nichts zu tun haben müssen. Wir werden in der Ewigkeit auf eine Art und Weise uns Liebe zeigen, die tiefer und reicher ist als alles, was wir jetzt können. Ich sag mal, das ist wie der Junge, der an der Pfütze spielt und im hinter ihm ist das Meer. Wenn er das Meer sieht, ist die Pfütze egal. Ich glaube, so ähnlich wird es uns in unseren Beziehungen in der Ewigkeit gehen. Dagegen wird die intimste Form von Beziehung einfach uninteressant sein. Sie wird keine Rolle mehr spielen. Was heißt das jetzt für Ehepaare konkret? Ich will euch ja nicht entmutigen und dass ihr alle nicht mehr in die Ewigkeit wollt. Heißt es, dass wir mit unseren Ehepartnern, dass wir sie vielleicht gar nicht mehr erkennen, mit ihnen keine Zeit verbringen werden? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das Gleiche gilt übrigens für Kinder, Eltern, Freunde, Verwandte. Ich glaube schon, dass wir sie erkennen werden und auch mit ihnen Zeit verbringen werden, so wie mit allen anderen. Und wir werden auch nicht dümmer sein und ihnen mit weniger Liebe in der Ewigkeit begegnen, als wir es jetzt versuchen zu tun. Im Gegenteil, selbst wenn die Art, wie wir Beziehungen haben in der Ewigkeit, anders ist, es wird mehr Liebe sein, als es uns heute jemals möglich ist. Wir werden nicht nur unseren Partner, jeden anderen in der Ewigkeit besser und intensiver und schöner lieben können, als wir es hier in dieser Welt hinkriegen. Und das ist das, worauf wir uns freuen können. Und es wird dann auch nicht peinlich sein, wenn du zwei Ehepartnern im Himmel begegnest, denn du wirst sie beide genauso lieben, wie du irgendjemand anderen liebst, mit dem du nicht verheiratet warst. Da wird es also keine peinlichen Begegnungen geben. Welchen praktischen Nutzen hat das für mein Leben jetzt heute? Naja, genieße die Zeit mit deinem Ehepartner, die du jetzt schon exklusiv hast. Denn diese Art von Beziehung wird es in Zukunft nicht geben. Es wird eine andere, bessere Art von Beziehung geben. Aber diese Art von Beziehung, nutze sie jetzt trotzdem. Genieße sie. Es ist was Schönes, was Gott dir geschenkt hat. Und zeig auch deinem Partner jetzt schon deine Liebe nicht nur im Bereich Sexualität, auch in den vielen, kleinen, tausenden alltäglichen Dingen, wo du die Möglichkeit hast, ihm zu zeigen, ich liebe dich, ich mache das für dich. Mach das. Und freu dich darauf, dass du vertiefte und bessere Beziehungen haben wirst mit allen anderen Menschen, als es hier jemals möglich ist. Wir reiben uns hier aneinander, wir sind genervt voneinander, von den Macken und von den Eigenschaften des anderen. Das ist ein Stück weit normal, das ist das Übungsfeld, an dem unser Charakter geschult wird auf dieser Erde. Und in der Ewigkeit ist diese Charakterschulung, haben wir die hinter uns. Und darauf können wir uns freuen und vielleicht hilft uns das auch, den einen oder anderen besser zu ertragen, weil wir wissen, boah, in der Ewigkeit wird er mich nicht mehr nerven, ich werde ihn in den Arm nehmen und es wird mein bester Freund sein oder meine beste Freundin. Und darauf könnt ihr euch freuen. Gut, wie gesagt, die anderen Fragen könnt ihr im Skript nachlesen, wenn es euch interessiert. Ich mache mal Schluss. Fazit, was bleibt, was geht? In der Offenbarung kriegt Johannes dieses ganz schöne Bild von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Von einer Stadt, die herunterkommt, wo Gott verheißt, er ist gegenwärtig. Er wird da sein, er wird mit ihnen sein. Es wird kein Geschrei, keine Schmerzen mehr geben, keine Trauer. Alle Tränen werden abgewischt werden. Und er sagt, ich mache alles neu. Das ist gewiss und wahrhaftig. Jesus wird alles neu machen. Das ist sicher und das ist wahr. Es wird in der Ewigkeit kein Leid, kein Wehklagen, kein Geschrei mehr geben, keinen Schmerz, keinen Tod, keinen Fluch, egal ob in zwischenmenschlichen Beziehungen, bei der Arbeit, in der Art und Weise, wie und was wir von Gott erkennen. Es wird alles vollkommen sein. weil Sünde wird nicht mehr da sein. Es wird keine Bedrohung mehr geben. Johannes benutzt da das Bild des Meeres und der Dunkelheit. Es wird kein Meer, keine Dunkelheit mehr geben. Letzten Endes, weil beides Bedrohung symbolisiert. Und es wird keine Trennung mehr von Gott geben. Wir werden nicht mehr das Gefühl haben, Gott, wo bist du? Gott wird da sein. Wir können uns das nur schwer vorstellen. Und ein bisschen ist das wie ein zweidimensionaler Gegenstand, wie dieses Blatt hier. Es kann nur bestimmte Dinge wahrnehmen, auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Es kann sich nicht rollen, dieses Blatt. Kann nur das machen. Der Ball, der ist was anderes. Der ist dreidimensional. Der kann rollen, der kann runterfallen. Der hat eine ganz andere Perspektive und unser Leben in der Ewigkeit wird eher wie dieser Ball sein. Es wird vollständiger sein und nicht mehr unvollständig wie dieses Blatt hier. Und trotzdem, trotz dieser neuen Qualität, werden wir sehr viel Vertrautes, Bekanntes sehen. Es wird Städte geben, es wird Straßen geben. Und selbst wenn die nicht aus Gold sind, es wird Straßen geben. Wird es Autos geben, Verbrenner eh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mensch, vielleicht fahren wir auch alle nur Fahrrad, das wäre cool. Menschen, Flüsse, Bäume, Früchte, Licht, alles das wird es geben. Berge, flache Ebenen, Gräser. Das wird uns alles bekannt vorkommen und das ist auch gut so, weil ganz ehrlich, oft genug genießen wir doch dieses Leben und sagen, boah, ist diese Welt schön. Ist dieses Leben schön? Ist es so schön, mit diesen Menschen zusammen zu sein? Wenn da nicht manchmal auch die anderen Momente wären, wo wir denken, ach so ein Mist, das ist alles gar nicht schön. Aber diese Ach-Mist-Momente werden in Zukunft eben ein für alle Mal weg sein. Und wir werden es genießen die ganze Zeit, so wie wir es jetzt manchmal genießen können. Wir werden mit einer völlig neuen, tieferen und lebendigeren Qualität leben. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Welchen praktischen Nutzen hat das also für mein Leben jetzt und heute? Naja, konzentriere dich jetzt schon auf das, was ewig bleibt, von dem du weißt, dass es nicht vergehen wird. Gott suchen, Gott loben, Menschen lieben, dich so annehmen, wie Gott geschaffen hat. Das sind Dinge, die werden auch in Zukunft bleiben, unter anderem. Anderen Menschen dienen, anderen helfen, deine Fähigkeit entwickeln. Das wird bleiben. Konzentriere dich darauf. Konzentriere dich in diesem Leben nicht auf das, von dem wir wissen, dass es vergehen wird. Schönheit, Geld, Karriere. Es wird vergehen. Warum jetzt so viel Kraft da rein investieren, wenn andere Dinge wichtiger sind? Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich bete noch, ihr Musiker könnt schon mal, ach nee, wir haben direkt Abendmahl, ne? Ja, okay, dann bete ich nur ganz kurz. Vater, ich danke dir für das, was du uns jetzt schon schenkst, für die Momente, die wir genießen können und dass du uns eine Zukunft schenkst, die noch viel reichhaltiger sein wird, Herr. Ich bitte dich darum, dass das uns hilft, uns darauf zu freuen und unser Leben jetzt schon so zu leben, dass es zur Ewigkeit passt, Herr. Und dass wir das Leben jetzt schon so genießen können, wie wir das Leben in der Ewigkeit genießen können, durch deinen Geist. Veränder unser Denken und veränder unser Verhalten. In Jesu Namen. Amen.